Hey und hallo, herzlich willkommen zum ersten richtigen Babe Talk Tuesday. Erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure zahlreiche Resonanz zur letzten Folge und zur Verkündung der Neuerungen in meinem Podcast. Es freut mich riesig, dass das Thema True Crime Anklang bei euch findet und genau deshalb starten wir heute auch direkt mit dem ersten Fall. Und für den True Crime Auftakt habe ich euch einen Fall aus den USA mitgebracht. Der heutige Fall dreht sich um die leider furchtbare Geschichte von Denise Amber Lee. Denise Amber Lee wurde am 6. August 1986 in Englewood, Florida geboren. Englewood ist eine relativ kleine Stadt mit roundabout 15.000 Einwohnern. Denise wurde als älteste Tochter von Sue Goff und Sergeant Rick Goff geboren. Sue und Rick bekamen etwas später auch noch eine weitere Tochter und noch einen Sohn. Der Vater Rick arbeitete in einem Sheriff's Office in Charlotte County. Und Sue, die Mutter, sagte immer über ihre Tochter Denise, dass sie stets ein fröhlicher und liebenswürdiger Mensch gewesen ist, dass andere gerne mit ihr zusammen waren und wenn sie einen Raum betreten hatte, dann hellte sie quasi die Stimmung anderer auf. Denise liebte die Musik, sie spielte selbst Flöte in der Schulband und die Musik war auch das, was sie und ihren späteren Ehemann Nathan miteinander verbunden hat und was sie miteinander teilten. Nathan selbst erzählte, dass er mit Denise kurz nach ihrem ersten gemeinsamen Date in einem Schmuckgeschäft war und er ihr einen herzförmigen Ring für roundabout $40 geschenkt hat. Dieser Ring hat für beide eine ganz besondere Bedeutung und ist ihnen sogar wichtiger wie der später folgende Verlobungs- und auch Ehering. Generell muss man sagen, die Verbindung zwischen Nathan und Denise war sehr stark, weshalb sie sich auch schon sehr, sehr früh dazu entschlossen haben, zu heiraten. An ihrem Hochzeitstag war Denise tatsächlich erst 19 Jahre alt, Nathan war 21. Es ist nun Donnerstag, der 17. Januar 2008. Und Denise lebte zusammen mit Nathan in Northport, Florida, ein Ort mit ungefähr 75.000 Einwohnern. Sie wohnten dort aber ziemlich weit draußen, abgelegen und abgeschottet in einem Mietshaus und hatten tatsächlich auch nur eine direkte Nachbarin. Zu diesem Zeitpunkt hatten Denise und Nathan auch bereits sogar schon zwei Söhne, nämlich Adam, der war ein Jahr alt, und Noah, der war damals schon zwei Jahre alt. Und zu diesem Zeitpunkt am 17. Januar 2008 war Denise 21 Jahre alt und Nathan war 23. Denise war eine zierliche, hübsche, junge Frau. Sie war 1,57 Meter groß, wog um die 50 Kilo, hatte dunkelblonde, lange Haare und blaue Augen. Und am Morgen des 17. Januars verlief eigentlich alles ganz normal. Nathan stand morgens auf, machte sich für die Arbeit fertig. Er arbeitete in einem Energieunternehmen und dann verließ er das Haus. Wenn Nathan aufstand, um sich für die Arbeit fertig zu machen, schlafen Denise und die beiden Jungs meistens noch und so war es eben auch an diesem Morgen. Nathan verabschiedete sich daher für gewöhnlich nicht von den dreien, um sie eben nicht aufzuwecken. Er stieg dann, nachdem er sich fertig gemacht hatte, direkt ins Auto und fuhr los zur Arbeit. Und es war so seine ganz normale, übliche Routine jeden Morgen. Wenn Denise dann irgendwann aufgestanden ist und die Jungs fertig gemacht hatte, rief sie Nathan für gewöhnlich immer bei der Arbeit an und besprach mit ihm so, was für den Tag so ansteht, was sie vorhat. Und genau das tat sie auch an diesem Tag. Es war wie immer also ein ganz gewöhnlicher Vormittag. Um 11.25 Uhr rief sie Nathan an und erzählte, dass sie den beiden Jungs heute die Haare schneiden möchte und sie sprachen auch über das schöne Wetter. Es war wohl am Tag vorher so heiß, dass sie den ganzen Tag und auch die Nacht über die Klimaanlage zu Hause anhatten. Nathan bat sie dann, die Klimaanlage abzustellen und ordentlich durchzulüften, sodass sie etwas Geld sparen würden. Denise erwiderte jedoch, sie hätte die Fenster schon lange aufgemacht und kurz darauf beendete sie dann das Telefonat, da sie ja den Jungs die Haare noch schneiden wollte. Es war also ein ganz normales Telefonat zwischen Denise und Nathan. Und Nathan erzählte später auch, dass ihm bei diesem Telefonat rein gar nichts ungewöhnlich oder komisch vorgekommen sei. Und so zog der Tag vorüber und es war dann nachmittags und Nathan machte sich so langsam auf den Heimweg von der Arbeit. Routinemäßig rief er dann immer zu Hause bei Denise an, um ihr mitzuteilen, dass er sich jetzt auf den Weg macht. So auch an diesem Nachmittag. Allerdings ging Denise nicht ans Telefon. Daher probierte es Nathan einfach einige Minuten später nochmal. Doch auch dann nahm sie nicht ab. Das fand er etwas komisch, aber er fuhr dann erstmal von der Arbeit ganz normal los mit dem Gedanken, dass Denise sich dann schon melden würde und dass sie gleich zurückrufen würde. Aber das tat sie nicht. Nathan hatte insgesamt versucht, sie 7-mal anzurufen an diesem Nachmittag, doch kein einziges Mal nahm sie das Telefon ab. Gegen 15.30 Uhr kam Nathan dann zu Hause an. Er sah aber direkt, dass das Auto von Denise in der Auffahrt stand. Dann sah er, dass alle Fenster im Haus geschlossen waren. Er ging ins Haus rein und merkte instant, wie unglaublich heiß und stickig es drinnen war. Die Fenster waren alle zu, die Klimaanlage war aus und kaum zur Tür reingekommen, hörte er die beiden kleinen Jungs weinen und schreien. Sie saßen zusammen in einem Gitterbettchen. Doch von Denise war zu Hause keine Spur. Er durchsuchte das ganze Haus, konnte sie aber nirgends finden. Er machte sich zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr große Sorgen, da Denise eigentlich wahnsinnig verantwortungsbewusst und eine richtig liebevolle Mutter gewesen sei und sie die beiden kleinen Jungs niemals alleine ohne Aufsicht zurückgelassen hätte. Er rief direkt bei der Polizei an. Und Denise Vater Rick, der ja ebenfalls Officer bei der Polizei ist, hat sich direkt in den Fall mit eingeklinkt und hat alle seine Kontakte spielen lassen und jeden Kollegen angerufen, den er kennt, um dem Fall die nötige Präsenz zu verleihen und voranzutreiben. Denn sowohl Rick als auch Nathan war klar, dass Denise nicht freiwillig das Haus verlassen haben konnte, denn sie hätte ihre beiden Kinder niemals zurückgelassen. Beide sind also direkt von einer Straftat ausgegangen. Relativ schnell entschied sich die Polizei dann auch dazu, direkt die Nachbarin zu befragen, denn sie wäre die Einzige, die gegebenenfalls mitbekommen haben könnte, was im Haus los gewesen sein kann. Die Nachbarin sagte, sie hätte so gegen 14 Uhr beobachtet, wie ein fremdes grünes Auto in die Auffahrt der Lees gefahren sei und ein Mann ausgestiegen ist. Sie sagte auch, dass als dieser Mann bemerkt hat, dass er beobachtet wurde, hat er die Nachbarin sehr, sehr merkwürdig angestarrt, weshalb sie sich dann auch irgendwie ein bisschen vor ihm gegruselt hatte und sich vom Fenster in ihr Haus zurückverzogen hat, weil, ja, sie wollte ihn dann einfach nicht so anstarren. Sie hatte das Ganze dann also nicht weiter beobachtet. Allerdings konnte sie das Auto ziemlich gut beschreiben, doch die Beschreibung sagte weder Rick noch Nathan etwas. Keiner von den beiden kannte das Auto. Und sie gingen also beide davon aus, dass es sich um eine fremde Person handeln musste. Aber man hatte immerhin erste Anhaltspunkte und fing also direkt an, nach Denise zu suchen. Um 18.14 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Es war Denise selbst. Der Anruf ging ganze 6 Minuten lang und war über die Maßen verstörend. Ich spiele euch jetzt mal eine kleine Sequenz aus diesem Notruf vor. Dieser Notruf war letztlich dann auch bei der Gerichtsverhandlung abgespielt worden. Und ja, ich zeige euch jetzt mal einfach eine kleine Sequenz aus diesem Anruf.
They've stipulated that the female caller on the 911 tape from January 17th, 2008 at 6:14 p.m. is Denise Lee.
Ja, ich finde, das muss man erstmal sacken lassen. Was man hört, ist eine verstörte, verängstigte, panische und schreiende Denise. Es wirkt auch so, als hätte sie den Anruf heimlich gemacht und so nebenbei laufen lassen. Sie rief immer wieder, let me go, let me go, let me go und diskutierte lautstark mit einer anderen männlichen Stimme. Es gab auch sehr, sehr viel Kritik dafür, wie die Dame aus der Notrufzentrale mit dem Anruf umgegangen ist. Denn als Tochter eines Polizisten wusste Denise, welche Informationen sie dem Notruf mitteilen musste und wusste, wie sie das machen kann, ohne ihren Entführer, ja, dies merken zu lassen. Während des Anrufs saß Denise im Auto bei diesem Mann und schaffte es irgendwie, an sein Handy zu kommen. Sie konnte den Notruf wählen und schaffte es, das Gespräch so wirken zu lassen, dass der Entführer dachte, sie würde mit ihm sprechen. Wie schon gesagt, wiederholte sie am Anfang immer wieder: Lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen, ich will nach Hause. Und dies sollte der Notrufzentrale vermitteln, dass Denise gegen ihren Willen festgehalten und entführt wird, ohne dies wortwörtlich auszusprechen, damit der Entführer eben keinen Verdacht schöpft. Und es ist sehr frustrierend, wie die Dame in der Notrufzentrale mit dem Anruf umgegangen ist. Es schien so, als, ja, als hätte sie keine Ahnung, wie sie damit umgehen soll. Die Dame selbst sagt die ersten Minuten immer wieder nur Hello, Hello, aber mehr auch nicht. Erst im Laufe des Telefonats begann sie, ja, ein kleines bisschen auf Denise einzugehen. Denise selbst machte im Notruf auch deutlich, wer sie ist, wie sie heißt, dass sie mit Nathan verheiratet ist und dass sie ihre beiden Kinder wiedersehen möchte. Denise gibt der Notrufzentrale in diesen 6 Minuten direkt alle wichtigen Informationen durch, damit sie identifiziert werden kann und klargemacht wird, dass sie gerade entführt wird, dass sie den Mann nicht kennt und nicht weiß, wo sie gerade hingefahren wird. Und ganz ehrlich, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie Denise es in dieser krass prekären Lage schafft, das Ganze so souverän und mit einem so klaren Kopf umzusetzen. Hut ab. Aber irgendwann, nach diesen 6 Minuten, bricht der Anruf abrupt ab. Man hört dann in den letzten Sekunden noch relativ leise, aber man hört es noch, wie der Entführer Denise immer wieder fragt, wo sein Handy sei. Denise sagte selbst zwar, sie weiß es nicht, sie habe es nicht, aber dadurch, dass der Anruf dann ja so abgehackt endet, geht man davon aus, dass der Entführer es dann genau in diesem Moment eben entdeckt hat. Irgendwann hatte man von der Notrufzentrale diese Aufnahme des Telefonats auch an den Vater Rick weitergeschickt und er konnte seine Tochter Denise anhand ihrer Stimme auch direkt identifizieren und es war klar, dass sie sich in einer wirklich, wirklich schlimmen Situation befinden muss. Das Handy selbst konnte man an diesem Zeitpunkt leider noch nicht orten, da es sich um ein Prepaid-Handy gehandelt hatte. Und um 18.23 Uhr ging dann ein erneuter Anruf bei der Polizei ein. Diesmal war es das 17-jährige Mädchen Sabrina Maxlow. Und sie sagte dem Notruf, ihr Vater hätte sie eben angerufen und hätte erzählt, dass sein Cousin eben zu seinem Haus gekommen sei und sich einen Benzinkanister und eine Schaufel ausleihen wollte. In seinem Auto hätte sich wohl auch eine gefesselte junge Frau befunden, die es in einem Moment sogar geschafft hatte, aus dem Auto herauszukommen. Doch sein Cousin wäre dann direkt zurück zum Auto, hätte diese Frau wieder reingeschubst und dann die Kofferraumtür zugeknallt. Sie beschrieb den Cousin ihres Vaters genauer und nannte dann auch seinen Namen: Michael King. Die Polizei ermittelte dann sofort auch und fand dabei heraus, dass Michael King 37 Jahre alt war, gelernter Klempner ist und seit mehreren Monaten aber arbeitslos ist. Er lebte getrennt von seiner Frau und sie war derzeit auch im Begriff, sich von ihm scheiden zu lassen und er war kurz davor, aufgrund Geldproblemen, sein Haus zu verlieren. Außerdem hatte Michael King selbst wohl einen recht niedrigen IQ. Seine Familienmitglieder sagten aus, dass das wohl auf einen Unfall in seiner Kindheit zurückzuführen ist. Er sei wohl mal beim Rodeln als Kind gestürzt und dabei sehr, sehr schlimm auf den Kopf gefallen und seitdem sollte er diverse kognitive Probleme gehabt haben. Die Polizei schickte dann also sofort einen ganzen Trupp Leute zu Michaels Haus. Dieses wurde ziemlich fix von dieser Truppe gestürmt, nachdem sie Stimmen im Haus gehört hatten. Drinnen angekommen, stellten sie dann aber fest, dass die Stimmen vom Fernseher kamen. Abgesehen vom Fernseher gab es dann in diesem Haus sonst fast keinerlei Möbel. Jedoch fanden sie in einem der Räume auf dem Boden ein Kissen, eine Winnie-Pooh-Decke und ein Stück Tape, also so ein Duct Tape, an dem braune Haare klebten, wie sie es zu diesem Zeitpunkt beschreibten. Um 18.30 Uhr ging erneut ein Anruf bei der Polizei ein. Dieser Anruf stammte von einer Frau namens Jane Kowalski. Sie gab an, dass sie mit ihrem Auto auf der Route 41 unterwegs war, als sie an der Ampel neben einem anderen Wagen gehalten hatte. Sie beschrieb das Auto zunächst als blau. Später stellte sich dann allerdings heraus, dass es das gleiche grüne Auto war, wie das, was auch die Nachbarin von Denise und Nathan bereits in der Einfahrt hatte stehen sehen. Jane sagte weiter aus, dass sie unglaubliche Schreie aus dem Auto neben ihr gehört haben mag. Sie hatte wohl auch kurz Blickkontakt mit dem Fahrer und dann sei auf einmal eine Hand am Fenster der Beifahrerseite erschienen, die so gegen die Scheibe geschlagen hat. Jane hat daraufhin die Polizei angerufen, da sie eben vermutete, es würde sich um eine Kindesentführung handeln. Das Problem bei Janes Notruf war jedoch, dass sie sich in einem anderen Gebiet befand als die letzten Personen, die den Notruf in dieser Sache gewählt hatten. Deswegen wurde ihr Anruf auch zu einer anderen Notrufzentrale weitergegeben als die vorherigen. Und die Beamtin dort, die konnte den Anruf erstmals nicht so richtig zuordnen. Sie hatte irgendwie noch keinen Bezug dazu, hatte keine Ahnung, was genau das bedeuten sollte. Und konnte diesen Anruf dann auch nicht richtig weiterleiten, weshalb auch keine weiteren Maßnahmen letztlich ergriffen werden konnten. Später stellte sich tatsächlich dann auch heraus, dass in dem Gebiet, wo die beiden Autos aufeinander trafen, in einem Umkreis von nur 1,5 Kilometer ganze 4 Polizeieinsatzwägen unterwegs gewesen seien. Es wurde jedoch keiner dieser 4 Einsatzwägen alarmiert oder informiert, dass da irgendwas Seltsames vor sich ging und es konnte niemand eingreifen. Jane Kowalski hatte erst am darauffolgenden Tag aus den Nachrichten erfahren, was sie da eigentlich genau beobachtet hatte. Und daraufhin rief sie erneut bei der Polizei an, um das nochmal zu erklären. Und erst durch diese Info konnte dann bei der Polizei festgestellt werden, dass mit den Informationen von dem ursprünglichen Notruf von Jane nicht richtig umgegangen wurde. Und auch das war in diesem Fall ein weiterer sehr, sehr großer Kritikpunkt. Und der letzte Notruf in Sachen Denise ging bei der Polizei um 18.50 Uhr ein. Diesmal war es Harold Muxlow, der Vater von dem jungen Mädchen, das bereits um 18.23 Uhr bei der Polizei angerufen hatte. Er selbst sagte der Polizei, dass er sich gar nicht sicher sei, ob es sich in diesem Fall wirklich um einen Notfall handelte. Er sagte auch, dass sein Cousin zu ihm gekommen sei und sich Schaufel, Benzinkanister und eine Taschenlampe ausgeliehen hat. Auf die Frage, was er damit machen wolle, was er damit vorhat, sagte sein Cousin wohl, dass er damit einen kaputten Rasenmäher reparieren wollte, der in einem Loch im Matsch stecken geblieben wäre. Und auch Harold hatte die junge Frau im Auto gesehen, die den Anschein machte, als wolle sie nicht wirklich da sein, wo sie war. Und er erzählte auch, was auch seine Tochter schon sagte, dass sie zu einem Moment wohl aus dem Auto rausgesprungen war und geschrien hätte, rufen Sie die Polizei. Und Michael hätte sie dann zurück ins Auto geschubst und habe nochmal zu Harold gesagt, mach dir keinen Kopf darum. Und Harold beschrieb dann auch nochmal das Auto von seinem Cousin Michael und diese Beschreibung passte auch zu der Beschreibung der Nachbarin der Lees. Heißt, die Polizei suchte zu diesem Zeitpunkt weiter intensiv nach diesem grünen Auto und man hatte weiterhin die Hoffnung, dass man Denise auch lebend finden würde. Es wurden alle Straßen in der weiteren Umgebung abgefahren. Es wurden überall Einsatzwegen positioniert, um Michael King irgendwo abfangen zu können. An diesem Abend konnte Michael tatsächlich dann aber erst um 21.15 Uhr festgenommen werden. Man sah seinen grünen Wagen irgendwo auf der Straße und hatte ihn daraufhin sofort aufgehalten. Laut Polizeibericht musste man ihn 5-mal auffordern, das Auto zu verlassen, bis er das dann tatsächlich auch gemacht hat. Die Beamten sagten aber auch aus, dass er sehr seltsam aus dem Wagen ausgestiegen sei. Und zwar habe er sich wohl erst waagerecht auf die beiden vorderen Sitze gelegt und sei dann rückwärts aus der Fahrertür ausgestiegen. Und sie sagten, er sei ab der Hüfte abwärts auch triefend nass gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war Denise aber nicht mehr mit im Auto. Im Auto selbst fanden die Beamten dann ein Prepaid-Handy, das mit dem Denise höchstwahrscheinlich den Notruf wählte. Allerdings wurden hier der Akku und die SIM-Karte entfernt. Außerdem im Auto die ausgeliehenen Gegenstände von seinem Cousin Harold und ein Ring. Als man etwas später das Auto dann genauer untersuchte, fand man außerdem Haare von Denise, die sie sich höchstwahrscheinlich selbst mit der Haarwurzel ausgerissen hatte, um der Polizei DNA-Spuren zu hinterlassen. Michael King wurde sofort mit aufs Revier genommen und befragt. Er weigerte sich jedoch strikt, irgendwelche Fragen rund um Denise zu beantworten oder mitzuteilen, wo sie war. Er verlangte strikt immer wieder nach einem Anwalt und da er das Recht auf einen Anwalt hat, musste die Befragung dann erstmal abgebrochen werden. Der Ring, den man im Auto gefunden hatte, der wurde dann auch ihrem Vater Rick und Nathan gezeigt und wurde als der herzförmige Ring identifiziert, den Nathan Denise nach ihrem ersten Date geschenkt hat. In den frühen Morgenstunden des 19. Januars 2008 wurde dann die Leiche von Denise Amber Lee geborgen. Ihr Körper wurde nackt aufgefunden und befand sich abseits des Toledo Blade Boulevard in einem Waldstück mit sandigem Untergrund. Dieser Ort war ca. 8 Kilometer entfernt von dem Ort, wo Jane Kowalski das Auto das letzte Mal gesehen hatte. Denise wurde mit einem einzelnen Schuss in den Kopf getötet. Michael King wurde angeklagt wegen Mord ersten Grades. Sein Gerichtsverfahren begann am 24. August 2008 in Sarasota County in Florida. Die Staatsanwaltschaft konstruierte, dass Michael King dieses Verbrechen vermutlich schon wochenlang geplant hatte. Allerdings nicht speziell bezogen auf Denise persönlich, sondern die Tat selbst war wohl gewollt geplant gewesen. Am Tag der Entführung ist Michael wohl einfach in der Gegend rumgefahren mit seinem Auto und hatte Ausschau nach irgendeiner Frau gehalten, die er entführen konnte. Er sei wohl eher zufällig am Haus der Lees vorbeigekommen und habe gesehen, wie Denise hinten am Haus im Garten saß und ihrem Sohn Noah die Haare geschnitten hat. Man sagte auch, dass es höchstwahrscheinlich gar nicht erst zu der Entführung von Denise gekommen wäre, wäre sie zu diesem Zeitpunkt, zu dem Michael zufällig in ihre Straße fuhr, nicht mit ihren beiden Jungs im Garten gewesen, um ihnen die Haare zu schneiden. Sie gingen davon aus, dass Denise gefleht haben soll, die Kinder zu verschonen und dass er ihr erlauben soll, sie in ihrem Gitterbettchen im Haus zurückzulassen und nur sie mitzunehmen. Daraufhin habe Michael sie zu sich mit nach Hause genommen und sie wohl in dem Raum missbraucht, in dem auch die Winnie-Pooh-Decke, das Kissen und das Stück Tape gefunden wurde. Danach hatte er Denise wieder in sein Auto gepackt, sei zu seinem Cousin gefahren, um sich die nötigen Utensilien auszuleihen, die er benötigt hat, um ihre Leiche verschwinden zu lassen. Die Staatsanwaltschaft führte als Beweise unter anderem DNA an, den Ring, den man gefunden hat, aber auch Haare von Denise, die man sowohl im Auto als auch am Tape in seinem Haus gefunden hatte. Aber auch die Zeugenaussagen von Sabrina und Harold Maxlow sowie von Jane Kowalski. Auf Seiten der Verteidigung gab es keine Zeugen. Am 29. August 2008 zog sich die Jury dann zurück, um sich zu beraten und sie brauchten nur 2 Stunden und 5 Minuten, um mit einem Urteil zurückzukommen. Sie sprachen Michael King schuldig in den Anklagepunkten Entführung, sexuellen Missbrauchs und Mord ersten Grades. Das Urteil der Jury wurde am 4. September 2009 verkündet. Die Jury sprach sich außerdem mit einem Voting von 12-0 für die Todesstrafe an Michael King aus. Das Strafmaß selbst wurde am 4. Dezember 2009 durch den Richter verkündet und auch er entschied sich für die Todesstrafe an Michael King. Michael King sitzt noch heute zum aktuellen Zeitpunkt im Gefängnis und ist laut Stand Januar 2022 einer von insgesamt 338 zum Tode verurteilten Gefängnisinsassen, die auf die Vollstreckung in Florida warten. Das war der sehr tragische und traurige Fall von Denise Amber Lee. Bei diesem Fall gewinnt man schnell den Eindruck, dass vieles und vielleicht auch der Mord selbst vermeidbar gewesen wären, wenn die Polizei schneller und akkurater gearbeitet hätte und es vor allem auch eine bessere Kommunikation zwischen Notruf und Einsatzkräften gegeben hätte. Wären die Beamten besser geschult gewesen und hätten gewusst, wie sie die Notrufe richtig einordnen können und wie sie damit richtig umgehen sollen, wäre Denise vielleicht gar nicht gestorben. Aber das ist natürlich von außen auch immer einfacher zu beurteilen, als wenn man direkt selbst mit drin steckt. Was sagt ihr zu diesem Fall? Wie ist eure Meinung? Und nun wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Babe Talk Tuesday mit einem neuen True Crime Fall wieder. Ciao!